Wir beschäftigen uns gerade mit dem Schutz vor Zauberei, wie er im Galaterbrief offenbart wird. Ich erwähnte bereits, dass dieser Schutz oder diese Befreiung fünf verschiedene Aspekte hat. Die erste Form der Befreiung haben wir bereits behandelt. Wir finden sie in Galater 1,4, die Befreiung vom gegenwärtigen bösen Zeitalter. In diesem Zusammenhang kamen wir auf drei Schriftstellen zu sprechen, Matthäus 13, wo deutlich wird, dass dieses Zeitalter zu Ende geht. Und ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dies zu erkennen. Wenn wir nicht im Wort leben, wird uns das auch nicht permanent auffallen. Sobald wir uns in die Dinge dieser Welt verstricken, verlieren wir den Blick dafür. Das zweite und vermutlich wichtigste Statement war, dass Satan der Gott dieses Zeitalters ist und deshalb müssen wir auch aus diesem Zeitalter herausgerissen werden. Du könntest zum Herrn sagen, Herr, warum hast du Satan als Gott nicht abgesetzt? Der Herr erwidert, das ist meine Sache, für dich ist entscheidend, dass ich dich aus diesem Zeitalter herausgerissen habe. Im Hebräerbrief lasen wir dann noch, dass wir durch den Heiligen Geist bereits die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Wir haben einen Appetit bekommen, den die Dinge dieser Welt und dieses Zeitalters nicht mehr stillen können. Dazu noch drei weitere Aussagen. Die erste finden wir in Matthäus 13, 22, in der Deutung des Gleichnisses vom Sämann und dem Samen. Jesus sagt über eine Gruppe von Menschen, die den Samen aufnehmen, wo aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Wo hier die Sorge der Zeit steht, sagt das griechische Original eigentlich die Sorgen dieses Zeitalters. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Sorgen dieses Zeitalters das Wort Gottes in uns ersticken und uns unfruchtbar machen können. Wenn in unserem Leben Dornen sind, wir jedoch Frucht bringen möchten, was müssen wir dann tun? Wir müssen die Dornen ausreißen. Und eine Form von Dornen, die wir loswerden müssen, das sind die Sorgen dieses Zeitalters, die Besorgnis über Dinge dieses Zeitalters. Ruth und ich unterhielten uns vor einiger Zeit über dieses Problem und wisst ihr, Sorgen sind nicht notwendigerweise Sünde. Das sind oft ganz praktische Dinge, wie die Frage, wie man den Fleck vom Teppich wegbekommt oder dergleichen. Es geht hier nicht um Dinge, die an sich böse sind. Ruth und ich, wir haben uns vorgenommen, uns immer folgende Fragen zu stellen, wenn wir uns über eine Sache Sorgen machen. Erstens, wie wichtig wird sie in einem Jahr noch sein? Zweitens, wie wichtig wird sie in 10 Jahren sein? Drittens, wie wichtig wird sie in der Ewigkeit sein? Das hilft uns, die richtige Perspektive zu haben, damit die Sorgen dieses Zeitalters unser Denken nicht übermäßig in Beschlag nehmen. Wir alle müssen uns mit praktischen Dingen beschäftigen. Wir müssen uns die Haare schneiden lassen und wir müssen Wäsche waschen etc. Sogar ich muss mir die Haare schneiden lassen. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist so. Und ich mag das überhaupt nicht. Das ist so etwas, das ich mir gerne sparen würde. Das ist schon seit meiner Kindheit so. Meine Eltern hatten immer die größten Schwierigkeiten damit, mich zum Friseur zu bringen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist vielleicht noch ein Rest des alten Menschen. Diese Dinge sind alle durchaus legitim. Das Problem ist nur, dass sie in unserem Leben oft eine unverhältnismäßig große Bedeutung gewinnen. Corrie ten Boom sagte, sie wurde richtig überführt, als sie erkannte, dass die Sorgen dieser Welt sie davon abhalten könnten, bereit für eine Begegnung mit Jesus zu sein. Und diesen Satz habe ich nie vergessen. In Römer 12,2 finden wir eine weitere wichtige Aussage. Paulus sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, auch hier steht im Griechischen, seid nicht gleichförmig diesem Zeitalter, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir werden davor gewarnt, diesem Zeitalter gleichförmig zu werden. Was würde das heißen? Paulus spricht unmittelbar danach über die Art und Weise, wie wir denken und sagt, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ich denke, dass uns Paulus nicht so sehr von einem bestimmten Modestil warnt, auch wenn das damit zusammenhängen könnte. Er fordert uns vielmehr in erster Linie auf das richtige Denken zu achten. Und er sagt, denkt nicht so wie die Menschen dieses Zeitalters. Es gibt verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, ob man in seinem Denken schon dem gegenwärtigen Zeitalter gleichförmig ist. Stell dir folgende Frage: Wie reagierst du auf schlechte Neuigkeiten? Brichst du regelrecht zusammen? Schlägst du die Hände über den Kopf zusammen? Dann bist du in deinem Sinn noch nicht erneuert. Und Paulus sagt, um den Willen Gottes in deinem Leben erleben zu können, musst du in deinem Sinn, in deinem Denken erneuert worden sein. Lesen wir die Passage noch einmal. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt oder in der praktischen Erfahrung herausfinden mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der nicht erneuerte Sinn kann den Willen Gottes nicht herausfinden. Es muss zuerst eine radikale Veränderung in unserem Denken stattfinden, bevor wir den Willen Gottes für unser Leben herausfinden können. Solange wir in unserem Denken den derzeitigen Zeitalter gleichförmig sind, bleibt uns der Wille Gottes verschlossen. Und leider muss ich sagen, dass das auf viele zutrifft. Sie kommen zwar letztlich in den Himmel, haben jedoch den Plan Gottes für ihr Leben hier auf Erden verfehlt. Einen weiteren ernsten Gedanken finden wir in 2. Timotheus 4,10. Hier bewertet Paulus jene Menschen, die ihm während seiner Zeit im Gefängnis treu zur Seite standen. Er war im Gefängnis und wartete auf seine Hinrichtung, und einer seiner Mitarbeiter, der ihn lange begleitet hatte, hatte ihn verlassen. Und nun sagt er Folgendes. 2. Timotheus 4,10. Denn Demas hat mich verlassen, da er das jetzige Zeitalter liebgewonnen hat, und ist nach Thessalonich gegangen. Das ist eine echte Herausforderung für jeden von uns, der im Dienst des Herrn steht. Wenn wir bis zum Ende treu sein wollen, können wir es uns nicht leisten, das gegenwärtige Zeitalter zu lieben. Wenn wir das gegenwärtige Zeitalter lieben, werden wir an einen Punkt kommen, an dem der Anspruch des Zeitalters im Widerstreit mit dem Anspruch Jesu Christi stehen wird. Ich erinnere mich an einen lieben Bruder, der schon zum Herrn heimgegangen ist und den ihr vermutlich nicht kennt, Bruder Madsen Bosse, einen schwedischen Amerikaner oder amerikanischen Schweden, wie man will. Er predigte einmal über diesen Text, Demas hat mich verlassen. Und er nannte in dieser Predigt, die ich nie vergessen habe, vier Gründe, warum Demas Paulus verlassen haben könnte. Einer war, dass Paulus wie ein Versager dastand. Nicht einmal sein Freund Trophimus wurde durch sein Gebet geheilt. Seine Freunde in Kleinasien hatten ihn verlassen. Doch Madsen Bosse sagte über Demas, ich glaube nicht, dass er ständig Nachtclubs aufsuchte. Ich denke, er hat sich einfach eine schöne Eigentumswohnung gekauft. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Es geht nicht um offene Sünde, sondern um die Liebe zu den falschen Dingen und um die mangelnde Erkenntnis, dass das gegenwärtige Zeitalter böse und vergänglich ist. Es wird keinen Bestand haben. Wisst ihr, was ich dazu sage? Gott sei Dank. Gott sei Dank wird es keinen Bestand haben, denn die Welt ist ein Scherbenhaufen und es wird immer schlimmer. Führen wir uns nun vor Augen, welche Konsequenzen dieses Herausgerissensein aus dem gegenwärtigen Zeitalter hat. Ich habe mir drei aufgeschrieben, aber es gibt sicher mehr. Die erste Folge ist unsere Bürgerschaft im Himmel. Wir gehören im Grunde nicht mehr zu dieser gegenwärtigen Weltordnung. Paulus sagt einige sehr bemerkenswerte Dinge hierzu in Philipper 3. Ich möchte die Stelle ganz vorsichtig lesen, weil ich damit niemanden angreifen möchte, aber diese Worte haben wirklich Kraft. Lesen wir also Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist eine echte Herausforderung, nicht wahr? Kannst du das zu anderen Gläubigen sagen? Wandle so, wie ich wandle. Vor vielen Jahren leitete ich ein College zur Ausbildung von afrikanischen Lehrern in Kenia. Auf dem Weg dorthin bat ich den Herrn um ein Wort und er gab mir eins. Ich glaube, es steht in Philippa, ich weiß es nicht mehr genau. Es lautete, was du gelernt und empfangen hast und von mir gehört und an mir gesehen hast, das tue. Und ich sollte ja Afrikaner lehren. Es war relativ einfach für mich zu sagen, was ihr gelernt und empfangen habt, das tut. Aber es war nicht so leicht zu sagen, was ihr von mir gehört und an mir gesehen habt, das tut. Das ist die eigentliche Herausforderung. Als ich zur britischen Armee kam, sagte der Feldwebel als erstes zu uns, tut nicht, was ich tue, sondern tut, was ich sage. Das war deutlich und das zog er durch. Gehen wir nun zurück zu Philipper 3. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Welches Problem hatten diese Menschen? Sie waren wessen Feinde? Nicht Feinde Christi, sondern Feinde des Kreuzes. Glaubt ihr, dass Paulus hiermit bekennende Christen meinte? Ganz offensichtlich. Er sagte, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage. Sie sind keine Feinde Christi, sondern Feinde des Kreuzes Christi. Sie bekennen sich zu ihm, doch das Kreuz gefällt ihnen gar nicht. In Vers 19 sagt Paulus einige recht erschreckende Dinge über diese Leute. Deren Ende ist Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande. Und zusammenfassend sagt er, die auf das Irdische sinnen. Sie sind in diesem gegenwärtigen Zeitalter zu Hause. Für einen Christen ist das sehr gefährlich. Und dann sagt er weiter, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Paulus sagt, ich bin hier auf Erden, doch mein Bürgerrecht ist nicht hier auf Erden. Ich bin ein Bürger des himmlischen Reichs. Gehen wir nun weiter zur zweiten Folge oder Konsequenz dieses Herausgerissenseins aus dem gegenwärtigen Zeitalter. Sie hängt eng mit der ersten zusammen. Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind nicht auf dieser Erde zu Hause. Wir wohnen zwar hier, doch das ist nicht unser dauerhafter Aufenthaltsort. In diesem Zusammenhang möchte ich noch 1. Korinther 15, 19 lesen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Eine bessere Übersetzung sagt hier, so sind wir von allen Menschen die bemitleidenswertesten. Könnt ihr diese Aussage annehmen? Wenn sich alles, was wir uns erwarten, nur auf dieses Leben konzentriert, sind wir die bemitleidenswertesten Menschen überhaupt. Die dritte Folge des Herausgerissenseins aus dem gegenwärtigen Zeitalter ist die Erwartung der Wiederkunft Christi. Ich persönlich glaube, dass sich Menschen, die noch nicht vom gegenwärtigen bösen Zeitalter befreit sind, auch nicht auf die Wiederkunft Christi freuen. Hierzu nur zwei Schriftstellen, Hebräer 9, Vers 28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal, ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn sehnsüchtig erwarten. Das ist seine Wiederkunft. Glaubt ihr, dass er wiederkommt? Das ist wichtig. Glaubt ihr, dass er als Person wiederkommt? Glaubt ihr, dass er sichtbar wiederkommt? Glaubt ihr, dass er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt? Als König, um zu herrschen? Ich glaube das. Ihr müsst euch selbst eine Meinung bilden. Zu wem kommt er zurück? Lest nach in Vers 28. Zu denen, die ihn sehnsüchtig erwarten. Gehört ihr zu denen? Ihr braucht nicht zu antworten, ich möchte euch nur herausfordern. Wartet ihr wirklich sehnsüchtig auf die Wiederkunft Christi? Eine zweite Schriftstelle mit demselben Grundtenor ist 2. Timotheus 4,8. Ich schätze den 2. Timotheusbrief nicht nur als heilige Schrift, sondern auch als literarisches Werk. Er ist ein echtes literarisches Meisterwerk, das sich ohne weiteres mit den anderen Meisterwerken der Weltliteratur messen kann. Lesen wir nun 2. Timotheus 4,8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Für mich ist das eine ganz besondere Gruppe von Christen. Nicht Pfingstler, nicht Charismatiker, nicht Baptisten, sondern Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Wiederkunft des Herrn lieben. Das griechische Wort für Liebe in dieser Passage lautet agapao, ein sehr starkes, intensives Wort. Ich denke, die New International Bibel sagt, allen, die sich nach seiner Wiederkunft sehnen, sie werden in Ewigkeit eine ganz besondere Auszeichnung tragen, nämlich eine Krone der Gerechtigkeit. Wenn man Krone liest, darf man nicht vergessen, dass es zwei Worte gibt, die normalerweise mit Krone übersetzt werden und sich erheblich voneinander unterscheiden. Das eine Wort bezeichnet ein Diadem und leitet sich direkt von dem griechischen Wort Diadema ab. Das andere bezeichnet einen Kranz, einen Siegerkranz und heißt auf Griechisch Stephanos, von dem sich unter anderem der Name Stephanus oder Stephan ableitet. Das Diadem ist das Zeichen der Königswürde. Es heißt, Jesus trage bei seiner Wiederkunft auf seinem Haupt viele Diademe. Er kehrt zurück als König der Könige. Ich glaube nicht, dass wir Diademe tragen werden. Sie stehen nur Jesus zu. Doch wir, das heißt jene von uns, die sich dafür qualifiziert haben, werden den Stephanos tragen, den Kranz, der dem Sieger in den Olympischen Spielen der Antike verliehen wurde. Statt einer Goldmedaille gab es damals einen Lorbeerkranz. Lorbeer war ein Symbol des Sieges, das natürlich verwelkte. Doch wir finden im Neuen Testament etliche Hinweise darauf, dass unsere Krone oder unser Kranz unverwelklich sein wird. Wir haben eine Krone. Wie wird sie in diesem Text hier beschrieben? Als Krone der Gerechtigkeit. Wirst du diesen Siegerkranz tragen? Ich denke, er wird nicht aus Lorbeer sein und auch nicht aus Gold. Ich weiß nicht, woraus er sein wird. Ich bin schon sehr gespannt. In jedem Fall ist er das Kennzeichen der Christen, die sich nach der Wiederkunft Christi sehnen. Und ich möchte einer von ihnen sein. Ich behaupte nicht, ich sei einer von ihnen, aber es ist mein Bestreben, einer von ihnen zu sein. Wenn man sich nun diese Folgen des Herausgerissenseins aus dem gegenwärtigen Zeitalter ansieht, erkennt man, dass sie zwangsläufig der Liebe zum gegenwärtigen Zeitalter widersprechen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Solange wir immer noch in diesem Zeitalter, in dieses Zeitalter verliebt sind, werden wir das nicht zu schätzen wissen. Ich bin ein eingebürgerter amerikanischer Staatsbürger. Ich bewahre meine Einbürgerungsurkunde sehr gut auf, die ich nebenbei bemerkt nicht vervielfältigen darf. Ich habe sie sicher verwahrt, weil mir meine amerikanische Staatsbürgerschaft sehr viel wert ist. Aber es gibt eine Staatsbürgerschaft, die noch viel wertvoller ist. Unser Bürgerrecht im Himmel. Verwahrst du es auch sicher auf? Ist es in Sicherheit? Achtest du es? Ist dir klar, was du damit hast? Die meisten Leute, die als amerikanische Staatsbürger geboren wurden, wissen gar nicht, was sie haben. Nur die Eingebürgerten wissen, was sie damit bekommen. Ihr, Brüder und Schwestern, ihr seid von Geburt an Amerikaner. Aber ich bin Amerikaner, weil ich einer werden wollte. Ich sagte also, dass diese Konsequenzen unvereinbar sind mit einer Liebe zum gegenwärtigen Zeitalter. Wir müssen uns entscheiden, wo unser Herz ist. Noch ein kleiner Kommentar zu der eben gelesenen Passage, in der es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die englischsprachige Kassette mit Ruths persönlichem Zeugnis lautet In Search of a City, im Deutschen in etwa auf der Suche nach einer Stadt. Einige von euch können das nachvollziehen, weil sie aus dem Judentum kam und sich aufmachte, Jesus, ihrem Messias, zu begegnen. Ihr Zeugnis unterscheidet sich von dem der meisten anderen. Ich weiß jedenfalls von Ruth, dass sie hier keine bleibende Stadt hat. Ihr Herz ist im Himmel. Ich sagte eingangs, dass die Befreiung oder das Herausgerissensein fünf verschiedene Aspekte hat, von denen wir uns den ersten bereits betrachtet haben. Die anderen vier sind in gewisser Hinsicht Ableitungen oder Anwendungen dieses ersten Aspekts. Die vier Formen der Befreiung, die wir uns nun vor Augen führen wollen, sind also Auswirkungen oder Umsetzungen der Tatsache, dass wir aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter befreit oder herausgerissen worden sind. Der nächste Aspekt ist die Befreiung vom Gesetz. Wir haben uns schon damit beschäftigt, weshalb ich nicht mehr im Detail darauf eingehen will. Paulus sagt in Galater 2,19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Paulus sagt, ich war unter Gesetz, ich brach das Gesetz, ich war ein Gesetzesbrecher. Ich musste die Strafe dafür bezahlen. Was war die Strafe? Der Tod. Die frohe Botschaft ist jedoch, dass Jesus diesen Preis bezahlte, indem er starb. Paulus sagt, das ist meine Befreiung vom Gesetz. Das Gesetz tötete mich. Das Gesetz verfügte, dass ich es gebrochen hatte und sterben müsste, doch dadurch befreite es mich gleichzeitig von sich selbst. Versteht ihr? Deshalb sagt Paulus auch, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Sobald du tot bist, hat dir das Gesetz nichts mehr zu sagen. Du bist ihm entkommen. Deshalb sagt Paulus, durch den Tod Jesu für die Sünden all jener, die unter dem Gesetz lebten, bin ich dem Gesetz gestorben, damit ich Christus lebe. Die beiden Dinge schließen sich gegenseitig aus. Wenn du Christus leben möchtest, musst du dem Gesetz gestorben sein. Unter den jüdischen Gläubigen ist das derzeit ein ganz kontroverses Thema. Doch Paulus war so jüdisch, wie man als Jude nur sein kann, und sagte, wenn ich Christus leben möchte, muss ich dem Gesetz gegenüber tot sein. Für die meisten Nichtjuden ist das kein zentrales Problem. Ich denke, die meisten von euch machen sich keine Vorstellung von dem Kampf, den Juden durchmachen, um frei zu werden. Das ist jedenfalls der zweite Aspekt der Befreiung, die Befreiung vom Gesetz als Mittel zur Rechtfertigung. Stellen wir kurz einen Vergleich an. Merkt euch Galater 1 und schlagt Kolosser 2,20 folgende auf. In beiden Passagen wird unterstrichen, dass wir gestorben sind, dass wir in Christus gestorben sind. Als Christus starb, starben auch wir. Deshalb sagt Paulus zu den Kolossern, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, das ist derselbe Sprachgebrauch, den er im Galaterbrief in Bezug auf das Gesetz verwendet. Was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Diese Satzungen gehören zu diesem Zeitalter, versteht ihr? Sie sind Teil des gegenwärtigen Zeitalters. Er konkretisiert diese Satzungen mit den Worten, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Erinnert euch das an einige Erscheinungsformen des Christentums? Paulus sagt, warum unterwerft ihr euch freiwillig diesen Dingen? Ihr seid ihnen nicht unterstellt, also unterwerft euch ihnen auch nicht. Diese Satzungen beziehen sich auf Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, was man isst, was man trinkt, was man anzieht und so weiter. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind nach den Geboten und Lehren der Menschen. Dann kommentiert Paulus dies, und seine Kommentare sind sehr lesenswert. Das sind Dinge, die zwar einen Anschein von Weisheit haben in selbst auferlegter Religion, falscher Demut und Vernachlässigung des Körpers, jedoch gegen das Verlangen des Fleisches nichts ausrichten. Wie wahr das doch ist. Alle Vorschriften der Welt vermögen die Lust des Fleisches nicht zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil, sie machen sie nur noch stärker. Paulus sagt in Römer 7, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Lust in mir. Welche Auswirkungen hat nun diese Befreiung vom Gesetz? Ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch wenn wir das schon in gewissem Maße behandelt haben. Die erste Auswirkung ist, keine Verdammnis mehr. Wie herrlich es doch ist, frei von Verdammnis zu sein. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Sprechprobe machen soll, Römer 8 zitiere. Schlagen wir diese Stelle auf. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Ich wies bereits darauf hin, dass dieser Vers das Tor zu Römer 8 darstellt. Man kann nicht in Römer 8 leben, wenn man noch unter Verdammnis steht. Und wenn du unter dem Gesetz stehst, stehst du auch unter Verdammnis. Denn woher möchtest du wissen, dass du alles getan hast, was du hättest tun sollen? Du hast 55 Dinge getan, doch vielleicht hättest du 56 tun sollen. Versteht ihr, worum es hier geht? Dieses Potenzial für Schuld und Schuldgefühl ist unermesslich. Es hört nie auf. Doch hier steht, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. In einigen Bibeln wird noch angefügt, welche nicht im Einklang mit dem Fleisch, sondern im Einklang mit dem Geist wandeln. Ich möchte das hier weglassen, weil es nämlich später noch kommt. Es gibt verschiedene Textausgaben, doch das soll euch nicht beunruhigen, weil zwischen ihnen keine gravierenden lehrmäßigen Unterschiede bestehen. Weiter in Römer 8, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was das Gesetz nicht vermochte, weil es durch das Fleisch kraftlos war, Paulus weist uns darauf hin, dass das Gesetz an sich nicht schlecht oder falsch ist. Das Gesetz ist heilig, vollkommen und gut. Doch warum bewirkte es nicht das, was notwendig war, nicht weil das Gesetz fehlerhaft oder schlecht gewesen wäre, sondern aufgrund meines fleischlichen Wesens? Das Gesetz dient dazu, auf das Problem hinzuweisen. Paulus sagt, dass durch das Gesetz komme die Erkenntnis der Sünde. Das ist an sich schon ein Segen. Wenn du krank bist, ist es gut, eine Diagnose der Krankheit gestellt zu bekommen. Das Gesetz ist das Diagnosemittel Gottes. Es diagnostiziert dein Problem, nämlich Sünde. Vielleicht ist dir das vorher gar nicht bewusst gewesen. Aber es reicht nicht aus, das Problem nur zu diagnostizieren. Zurück zu Römer 8,3. Denn das Gesetz, was das Gesetz nicht vermochte, weil es durch das Fleisch kraftlos ward, hat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Eine bessere Übersetzung wäre als Sündopfer, weil hier der Standardbegriff für Sündopfer steht. Jesus war das letzte große Sündopfer. Weiter heißt es, Gott habe die Sünde im Fleisch verurteilt. In wessen Fleisch? Im Fleisch Jesu durch dessen Tod. Zu welchem Zweck? Vers 4, damit die gerechte Anforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das ist außerordentlich wichtig. Ich möchte eigentlich nicht im Detail darauf eingehen, doch wenn ich es nicht tue, seid ihr vielleicht verwirrt. Paulus sagt hier, wir müssen das Gesetz nicht länger befolgen. Er sagt jedoch auch, Gott habe uns durch den Tod Jesu vom Gesetz befreit, damit die gerechte Anforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Da gibt es also etwas, das wir tun müssen. Wir müssen die gerechte Anforderung des Gesetzes erfüllen. Es ist deshalb ungemein wichtig herauszufinden, was diese gerechte Anforderung des Gesetzes ist. Denkt kurz darüber nach. Was ist die gerechte Anforderung des Gesetzes? Ihr könnt mit einem Wort antworten. Liebe. Merkt euch nun Römer 8 ein und schlagt kurz Offenbarung 19, 7 bis 8 auf, wo die Vorbereitungsphase zum Hochzeitsmahl des Lammes beschrieben wird. Wen wird das Lamm heiraten? Die Gemeinde, den Leib Christi. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Seht ihr, es ist die Verantwortung der Gemeinde, sich bereit zu machen. Das ist nicht Aufgabe des Bräutigams. Ihr wart ja auch noch nie auf einer Hochzeit, bei der der Bräutigam die Braut für die Trauung vorbereitet hätte, oder? Die Braut muss sich selbst vorbereiten. Und diese Vorbereitung wird in Vers 8 geschildert. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das ist dasselbe Wort wie in Römer 8,4, die gerechte Anforderung des Gesetzes. Das Neue Testament kennt zwei Formen von Gerechtigkeit. Da gibt es zunächst die uns verliehene Gerechtigkeit. Wenn wir gerettet werden und Jesus annehmen, wird uns, wie wir schon im Detail besprochen haben, seine Gerechtigkeit verliehen. Wir werden mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht. Doch das ist keine Tatsache, angesichts der wir uns zur Ruhe setzen können. Es muss vielmehr einen Prozess geben, in dessen Verlauf die uns verliehene Gerechtigkeit praktisch umgesetzt wird und Wirkung zeigt. Paulus sagt in Philipper, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Die Braut wird also nicht nur mit der ihr verliehenen Gerechtigkeit gekleidet, sondern auch mit der praktisch umgesetzten Gerechtigkeit. Und das sind eben die erwähnten gerechten Taten der Heiligen. Das ist ungemein wichtig. Und da taucht die Frage auf, haben wir genug Material für unser Hochzeitskleid? Versteht ihr, was ich meine? So wie ich es sehe, ist jeder Faden dieser herrlichen Leinwand eine gerechte Tat. Wir brauchen also genügend gerechte Taten, um zum Hochzeitsmahl des Lammes angemessen gekleidet zu sein. Das ist eine Herausforderung, oder nicht? Könnte es sein, dass einige von euch zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr spärlich bekleidet wären? Ich lenkte eure Aufmerksamkeit auf diesen Sachverhalt, weil ich die Bedeutung dieses Wortes verdeutlichen wollte. Das griechische Wort für praktisch umgesetzte Gerechtigkeit lautet dikaioma. Paulus sagt also, die praktisch umgesetzte Gerechtigkeit des Gesetzes soll in uns erfüllt werden. Und was ist diese praktisch umgesetzte Gerechtigkeit? In einem Wort, Liebe. Ich möchte euch noch einige Schriftstellen nennen, die nicht in eurer Zusammenfassung stehen, weil sonst etliche Fragen offen blieben. Römer 13, 8 bis 10. Der erste Teil von Vers 8 kommt gleich auf den Punkt. Seid niemanden irgendetwas schuldig. Wie viele von uns hier haben Schulden? Ihr braucht nicht die Hand zu heben. Aber ist euch aufgefallen, dass ihr damit im Neuen Testament ungehorsam seid? Würde man die persönlichen Schulden der bekennenden Christen in den USA zusammenrechnen, beliefe sich die Summe sicher auf etliche Milliarden Dollar. Und das soll nicht sein. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber es heißt hier eben, seid niemanden irgendetwas schuldig. Als nur einander zu lieben, das ist die einzige Schuld, in der wir stehen dürfen, nämlich einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das ist doch sehr deutlich, oder? Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich denke, das ist sehr deutlich. In Römer 8 sagt Paulus, die gerechte Anforderung des Gesetzes solle in uns erfüllt werden. In Römer 13 sagt er, die Liebe ist die Erfüllung, die gerechte Anforderung des Gesetzes. Um das zu erhärten, möchte ich noch weitere Schriftstellen anführen. Ich habe es euch angekündigt, dass wir wieder zu Galater zurückkommen werden. Galater 5, 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Eine ganz grundlegende Aussage. Mit anderen Worten, in letzter Konsequenz sind äußerliche Vorschriften oder Regelungen ohne Bedeutung. Entscheidend ist der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Alles andere ist demgegenüber zweitrangig. Es ist auch wichtig zu sehen, welche Art Glauben das Neue Testament fordert. Keinen passiven Glauben, keinen intellektuellen Glauben, keinen theologischen Glauben, sondern einen aktiven Glauben, einen Glauben, der durch die Liebe wirksam wird. Wo wir das nicht haben, verfehlen wir den Zweck der Erlösung. Dann sagt Paulus in Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie viel vom Gesetz? Das ganze Gesetz. Ich möchte gerne noch eine Bibelstelle aufschlagen, 1. Timotheus 1, 5. Könnte ich mir kurz eine New American Standard Bible borgen, weil sie es so treffend formuliert. Und es heißt hier in dieser Version, 1. Timotheus 1,5, denn das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Was ist unser Ziel? Liebe. Und dann sagt Paulus, davon sind einige abgeirrt und haben sich fruchtlosen Diskussionen zugewandt. Wie viele Aktivitäten des Leibes Christi verlaufen sich in fruchtlosen Diskussionen? Alles, was nicht auf die Liebe abzielt, ist eine Zeitverschwendung. Das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. In diesem Vers werden drei Bedingungen für die Liebe genannt. Erstens, ein reines Herz. Zweitens, ein gutes Gewissen. Und drittens, ein ungeheuchelter Glaube. Ich weiß, dass das ein wenig schalkhaft ist, doch immer wenn ich diese Version von 1. Timotheus 1,5 lese, erinnere ich mich an eine Geschichte, die mir einmal ein Baptist erzählte. Und dabei geht es um eine Mutter und ihren Sohn. Die Mutter debattierte mit ihrem Sohn darüber, dass er in die Gemeinde gehen solle. Doch der Sohn sagte, ich will nicht in die Gemeinde gehen, ich mag diese Leute nicht und sie mögen mich auch nicht. Warum sollte ich dorthin gehen? Kannst du mir zwei Gründe dafür nennen? Die Mutter sagte, Grund Nummer 1, du bist 40 Jahre alt, Grund Nummer 2, du bist der Pastor dieser Gemeinde. Seht ihr, wo eine solche Situation besteht, hat man das einzig Entscheidende verfehlt. Das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. Ich halte selbst oft inne und denke an meinen eigenen Dienst und frage mich, bringe ich Liebe hervor? Wenn nicht, ist es Zeitverschwendung. Das ist die gerechte Anforderung des Gesetzes. Wir müssten noch einiges über die Liebe sagen, auf das wir jetzt jedoch nicht näher eingehen können. Liebe muss Hand in Hand gehen mit Gehorsam. Liebe ist Gehorsam. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, werdet ihr mein Wort halten. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass wir Dinge aus einer Motivation der Angst heraus tun. Wenn du dies oder jenes nicht tust, wirst du bestraft. Wir erkennen nicht, dass Gottes Motivation die Liebe ist. Jesus sagt nicht, du wirst mir gehorchen, weil ich dir anständig zusetzen werde, wenn du es nicht tust. Nein, er sagt, wenn du mich liebst, wirst du mir gehorchen. Wenn ihr als Eltern wählen müsst, mit welcher Motivation ihr euer Kind zum Gehorsam erziehen wollt, wofür entscheidet ihr euch? Für die Angst oder für die Liebe? Wir Eltern wissen, dass Drohungen eine Zeit lang funktionieren, doch wenn das Kind alt genug ist, um selbst Entscheidungen zu treffen, sagt es sich, das ist nun vorbei. Doch auf ein Kind, das aus Liebe heraus gehorcht, kann man sich verlassen. Gott ist sehr weise. Er hat sich für die stärkste und effektivste Motivation für den Gehorsam entschieden, nämlich die Liebe. Vergegenwärtigen wir uns noch eine weitere Stelle im Zusammenhang mit dem Thema Liebe. Manche Leute sagen, das höre sich wie Paulus an, doch Paulus hatte keine judaisierenden Bestrebungen. Jakobus war der Leiter der Gemeinde zu Jerusalem und er sagt in Jakobus 1,25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Beachtet die Formulierung, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Hier spricht Jakobus. In Kapitel 2, Vers 8 sagt er, wenn ihr das königliche Gesetz nach der Schrift erfüllt, und dann zitiert er dieses königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In Vers 12 sagt er, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Er spricht zweimal vom Gesetz der Freiheit und einmal vom königlichen Gesetz. Ihr seht so beunruhigt aus. Habe ich etwas Falsches gesagt? Irgendetwas hat nicht gestimmt, da eure sonst so intelligenten Gesichter eben nicht mehr so intelligent aussahen. Nun, wie dem auch sei, die Verweisstellen sind auf jeden Fall Jakobus 1,25, Jakobus 2,8 und zuletzt hatten wir Jakobus 2,12. Zweimal spricht Jakobus also vom vollkommenen Gesetz der Freiheit. Und dann spricht er vom königlichen Gesetz und er meint damit ein und dasselbe. Er sagt, das sei das Gesetz der Liebe. Das königliche Gesetz lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum spricht er hier vom königlichen Gesetz? Bei dem Wort königlich denken wir zwangsläufig an einen König. Das heißt, wenn dieses Gesetz deine Motivation ist, lebst du wie ein König. Du stehst unter keinem anderen Gesetz. Du hast die Freiheit, jederzeit zu tun, was du willst. Ist das nicht erstaunlich? Aus diesem Grund ist es auch das Gesetz der Freiheit. Denk darüber nach. Wenn dein Herz von der Liebe Gottes erfüllt ist und von ihr bestimmt wird, wird alles, was du tun willst, richtig sein. Dann ist kein anderes Gesetz mehr erforderlich, um dich zu lenken. Stimmt's? Ist das logisch? Das übersteigt unser Denken derart, dass wir uns fast davor fürchten, darüber nachzudenken. Doch das ist im Grunde das Ziel des Evangeliums. Ziehen wir doch Gott nicht auf unsere Ebene runter. Vertrauen wir darauf, dass Gott uns auf seine Ebene hinaufzieht. Das ist das Ziel der Evangeliumsbotschaft. Preist dem Herrn, dass sie in letzter Konsequenz so einfach ist. Euch ist inzwischen sicher aufgefallen, dass ich das Komplizierte nicht mag. Ich bin ein absoluter Verfechter von Einfachheit. Und wenn ich predige, sage ich immer, wenn ich etwas nicht einfach ausdrücken kann, liegt das daran, dass ich es noch nicht ganz verstanden habe. Und dann arbeite ich daran, bis ich es einfach ausdrücken kann. Und manchmal dauert es Jahre. Die Leute, an denen ich übe, tun mir leid, aber ich tue mein Bestes. Und nun kommen wir noch zu einer weiteren Folge der Befreiung vom Gesetz und dann werden wir diese Lehreinheit abschließen. Ich spreche von der Freiheit, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Ich wies bereits darauf hin, dass das zwei Alternativen sind, die sich gegenseitig ausschließen. Römer 6,14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Beides gleichzeitig geht nicht. Lest nach in Römer 8,14 und 15. Denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba ist das ganz normale hebräische Wort für Papa. Und wenn man in den Straßen Jerusalems ein Kind mit seinem Vater spielen sieht, wird es sicher öfter mal Abba sagen, also Papa. Weil wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, sprechen wir Gott mit Abba, Papa, an. Doch um diese Beziehung zu Gott haben zu können, musst du vom Geist der Knechtschaft frei sein. Und wiederum präsentiert uns Paulus zwei Alternativen. Du kannst dich entweder vom Geist Gottes leiten lassen oder unter dem Geist der Knechtschaft stehen. Der Geist der Knechtschaft sagt, wenn du das nicht tust, wirst du bestraft werden. Der Geist Gottes hingegen führt uns als Kinder Gottes. Römer 8,14 ist sehr wichtig. Denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das griechische Wort, das hier steht, bezeichnet einen Sohn mit einer gewissen Reife. Wenn du vom Geist Gottes wiedergeboren wirst, wirst du ein Kind. Doch wenn du dich dann von ihm leiten lässt, wirst du als Sohn oder Tochter Gottes heranreifen, sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Das ist der Weg zur Reife. Doch vom Heiligen Geist geleitet werden heißt, dass man nicht unter dem Geist der Knechtschaft steht. Man kann nicht beides gleichzeitig haben. Die Befreiung vom Gesetz versetzt uns also in die Lage, vom Geist geleitet zu werden. Und indem wir uns vom Geist leiten lassen, gelangen wir zur Reife. Zum Abschluss dieses Themas lesen wir noch Galater 5,18. Wo es heißt, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Was muss man tun, um ein Sohn Gottes zu werden? Man muss sich vom Geist leiten lassen. Sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, ist der einzige Weg zu geistlicher Reife. Doch wenn du vom Heiligen Geist geleitet wirst, bist du nicht unter dem Gesetz. Du kannst nicht vom Heiligen Geist geleitet werden und gleichzeitig unter dem Gesetz stehen. Und das ist unsere Freiheit. Nicht die Freiheit, Böses zu tun, sondern die Freiheit zu lieben. Die Motivation, die hinter unserem Dienst für Jesus steckt, ist die Liebe, die stärkste Motivation überhaupt. Sie funktioniert, da die Motivation Angst nicht funktioniert. Dort führt Gott uns hinein. Das macht uns zu reifen Söhnen und Töchtern Gottes. Und das ist die Folge der Befreiung vom Gesetz. Nun bleiben noch drei weitere Aspekte der Befreiung, die wir uns ansehen müssen. Für heute ist unsere Zeit um und ihr sollt nun die Gelegenheit haben, euch ein wenig zu entspannen und Dinge durchzudenken und durchzubeten. Betet für mich, denn mit der Hilfe Gottes werden wir uns beim nächsten Mal die verbleibenden drei Aspekte der Befreiung vornehmen.